Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist das Erste, worum es jetzt geht, dafür zu sorgen, dass diejenigen, die unter diesem fürchterlichen Krieg schon viel zu lange leiden, dass ihnen jetzt geholfen wird.
Das hat Bundesaußenminister Heiko Maas heute Morgen hier nebenan im Deutschlandfunk gesagt. Er spricht da über die syrische Region Idlib. Da gibt es seit heute Nacht eine Waffenruhe. Auf die hatte sich der türkische Präsident Erdogan und der russische Präsident Putin gestern geeinigt. Warum die beiden? Idlib ist die letzte Region in Syrien, die von der Opposition und von islamistischen Milizen gehalten wird. Das will die syrische Regierung rund um Präsident Assad ändern, mit Hilfe der syrischen Armee. Die wiederum wird unterstützt von Russland, während die Türkei die Rebellen auf der anderen Seite unterstützt. Über diese komplexe Situation und darüber, was die Waffenruhe jetzt bedeutet, spreche ich mit der Journalistin und Syrien-Expertin Christine Hellberg. Hallo.
Hallo, Herr Sonntag.
Gestern wurde die Waffenruhe beschlossen. Wie wahrscheinlich ist das jetzt, dass die hält?
Sie hält schon jetzt nicht vollständig. Es gab erste Auseinandersetzungen zwischen syrischen Truppen wieder und wohl auch türkischen. Es sollen auch erste Tote geben, das ist noch nicht bestätigt, aber es ist jetzt nicht komplette Ruhe. Die Luftangriffe haben aufgehört erstmal, also keine Kampfjets über der Provinz. Das ist natürlich eine gute Nachricht. Es gibt auch Berichte, dass mindestens 150 weitere türkische Militärfahrzeuge nach Idlib hineingefahren sind. Es wurde ein türkischer Soldat evakuiert aus einem solchen belagerten Beobachtungsposten. Die Türkei hat ja 12 Beobachtungsposten dort. Und ganz wichtig, es gibt erste Demonstrationen wieder in der Stadt Idlib, der Provinzhauptstadt, gegen Assad. Das heißt, wir sehen eben auch, sobald es sicherer wird, ist der zivile Widerstand wieder dort. Und es ist keine Provinz von Dschihadisten und Rebellen, sondern es gibt dort eben auch Menschen, die nach wie vor friedlich gegen dieses Regime aufstehen.
Die EU-Außenministerinnen und Außenminister haben sich heute getroffen und fordern, dass jetzt schnelle humanitäre Hilfe an den Start kommt. Kann jetzt diese mehr oder weniger Waffenruhe denn dafür sorgen, dass es da endlich humanitäre Hilfe geben kann?
Das ist das, was wirklich dringend passieren muss. Alle haben sich in den letzten Wochen dahinter versteckt, dass es angeblich unsicher ist entlang dieser Grenze. Es gibt den Grenzübergang Babelhauer, der direkt die Türkei dort mit Idlib verbindet. Dieser darf auch genutzt werden für Cross-Border-Hilfe, also für Hilfe der UN eben auch außerhalb des Landes direkt in dieses Gebiet, nicht über das Regime in Damaskus. Das ist ganz wichtig. Das heißt, die Voraussetzungen sind da. Viel Geld ist auch da. Die Bundesrepublik hat 100 Millionen Euro zusätzlich versprochen. Die Europäer jetzt nochmal die EU 60 Millionen, das heißt, es liegt nicht am Geld, es ist vor allem ein logistisches Problem. Und was wir auch gehört haben in den vergangenen Wochen war, dass es so schwierig war, weil die Menschen ja ständig unterwegs waren. Das heißt, die Familien haben am Straßenrand ein Lager aufgeschlagen, dann kamen die Bomben näher, sie sind weitergezogen. Jetzt ist die Hoffnung, dass durch diese wenigstens ausbleibenden Luftschläge die Menschen erstmal dort bleiben, wo sie sind und man sie dort dann auch nachhaltig versorgen kann. Es gibt ja schon Nichtregierungsorganisationen aus der Türkei, die dort aktiv sind und jetzt ist eben die große Hoffnung, dass es mal mit internationaler Hilfe im großen Stil anläuft und die Menschen dort vor allem bessere Unterkünfte bekommen. 170.000 sitzen ja unter freiem Himmel, dass sie Essen bekommen und eben auch medizinisch versorgt werden wieder.
Also der wichtigste Punkt, der sich jetzt schnell ändern sollte, ist die humanitäre Hilfe. Was muss abgesehen davon noch passieren in Idlib?
Nun, das Wichtigste wäre ja, dass die Menschen dort sicher sind. Wir wollen ja diese Menschen nicht aufnehmen in der Europäischen Union. Für die Türkei wäre es auch zu viel, jetzt nochmal 1,5 Millionen Menschen ins Land zu lassen. Deswegen muss es schon darum gehen, langfristig die Menschen dort zu schützen. Wir haben jetzt diesen Korridor, auf den sich Putin und Erdogan geeinigt haben. Der verläuft entlang der M4, dieser Autobahn, 12 Kilometer breit. Und man könnte ja das Gebiet nördlich davon zur internationalen Schutzzone erklären, durch die UN durchgesetzt. Das dürfen wir nicht Erdogan und Putin überlassen, denn beide haben Kriegsverbrechen begangen in Syrien. Beide vertreten dort ihre Interessen auch militärisch. Deswegen müsste es eine internationale Schutzzone sein. Die müsste man entmilitarisieren. Die Dschihadisten müssen ihre Waffen abgeben. Die Menschen werden aber sich dort dann sicher fühlen, wenn es eben international abgesichert ist durch UN-Truppen. Und dafür müssten sich die Europäer einsetzen.
Jetzt ist die Forderung nach so einer Schutzzone ja nicht neu, kommt aktuell auch von Bundeskanzlerin Merkel. Wie wahrscheinlich ist das denn, dass es die mal geben wird?
Ja, tatsächlich gibt es die Forderung seit 2012 von allen möglichen syrischen Seiten. Auch die Türkei hat das immer wieder gefordert. Der Druck ist einfach jetzt gestiegen, weil die EU fürchtet, dass sich diese Flüchtlingskrise in Anführungszeichen wiederholen könnte wie 2015. Insofern haben die Europäer schon verstanden, dass sie die Türkei diesmal nicht alleine lassen können mit den Geflüchteten und dass es viel sinnvoller wäre, die Menschen dort zu schützen, wo sie sind. Die EU müsste den Weltsicherheitsrat einschalten. Wenn Russland das mit einem Veto dann verhindert, muss man tatsächlich den Druck auf Putin erhöhen und es muss spürbar für ihn werden, dass diese Form der Kriegsführung, die ja immer wieder zum Beispiel Krankenhäuser auch bombardiert, die russische Luftwaffe, dass das so nicht funktioniert. Und das müsste man sanktionieren mit gezielten Sanktionen gegen Verantwortliche in Russland, die davon profitieren, von dieser Form der Kriegsführung. Also Militärs, Politiker, aber auch Unternehmen müsste man dann gezielt sanktionieren, damit Herr Putin irgendwann auch wieder mal einen Grund hat, mit europäischen Politikern überhaupt zu sprechen. Gestern hat er sich ja nur mit Erdogan getroffen und Frau Merkel und der französische Präsident Macron wollten gerne mitreden und waren gar nicht mehr erwünscht.
Jetzt ist es ja nicht die erste Waffenruhe in der Region und Sie haben gerade schon gesagt, auch die wackelt jetzt schon. Was ist Ihre Einschätzung? Wird es in ein paar Monaten in Idlib wieder alles beim Alten sein?
Das könnte viel schneller gehen. Ich rechne nicht mit Monaten. Ich denke, dass es wahrscheinlich Tage oder Wochen sind, in denen das wieder eskalieren wird. Präsident Erdogan hat schon klar gesagt, wir bleiben mit unseren Posten. Wir fordern eine Rückkehr zu dieser Deeskalationszone, wie wir sie 2018 verabredet haben. Putin sagt ganz klar, wir kämpfen hier ja nur gegen Terroristen. Und Herr Assad hat sehr wohl das Recht, das ganze Staatsgebiet zurückzuerobern. Also beide bleiben ja bei ihren Maximalforderungen. Und das ist eigentlich nur ein Rezept dafür, dass es irgendwann auch wieder militärisch eskaliert.
Journalistin und Syrien-Expertin Christine Hellberg darüber, wie hoch die Chance ist, dass die aktuelle Waffenruhe hält und dass dadurch den Menschen in Idlib wirklich nachhaltig geholfen werden kann. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.